Warum halten wir im Leben unangenehme oder schwierige Situationen aus? Was gibt uns die Kraft dazu? Warum gehen wir nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes? Zumindest hoffe ich, dass wir das nicht immer tun. Warum sitzt man für 13 Stunden eng zusammengepfercht mit 200 wildfremden Menschen in einem Flugzeug? Weil man weiß, dass wenn man in Alaska angekommen ist, man die Füße wieder strecken kann. Und vor allem, dass die ganze weite Landschaft einem zur Verfügung steht. Man kann wandern gehen, Berge sehen, Gletscher sehen, das Meer, herrliche Weite. Es lohnt sich, wenn das Ziel gut ist. Warum baut man an einem Haus oder arbeitet Stunden, tagelang in einer dreckigen Baustelle? Weil man die Hoffnung hat, dass wenn alles fertig ist, dass es dann wohnlich ist und dass man vielleicht viele schöne Jahre hier verbringen kann. Und geistlich, warum halten wir Dinge aus, die schwer fallen? Warum halten wir Spannungen aus? Warum arbeiten wir weiter, auch wenn es schwierig ist? Warum geben wir nicht einfach auf? Lohnt sich das? Es lohnt sich, ja, wenn das Ziel sich lohnt. Johannes hat die Offenbarung von Jesus Christus bekommen, um die Gemeinde zu ermutigen, festzuhalten, treu zu bleiben, bei Christus zu bleiben. Und wir haben in der letzten Predigt in Kapitel 13 gesehen, dass es zwei Herausforderungen gibt. Es gibt die Verfolgung und es gibt die Verführung. Und die Kinder Gottes werden ermutigt, auszuharren, zu glauben und in der Verführung weise zu sein und Verständnis zu zeigen. Aber warum lohnt sich das alles? Und das zeigt uns Kapitel 14. Ich möchte mit euch heute zwei ewige Ziele zusammen anschauen, die uns motivieren sollen, bei Christus zu bleiben, egal was kommt. Das erste Ziel, die erste Vision finden wir in den Versen 1 bis 5. Es schreibt Johannes: Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind es, sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und für das Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden und sie sind untadelig. Die erste Vision, das erste ewige Ziel, was wir finden, ist Zion. Und wir sehen hier das Lamm, das auf dem Berg Zion steht. Wenn wir Lamm hören, dann müssen wir an Kapitel 5 denken. Da haben wir gesehen, dass das Lamm der Löwe ist aus dem Stamm Juda, der Nachkommen Davids, der Messias. Und das Lamm ist würdig, die Siegel zu brechen und die Geschichte Gottes zur Vollendung zu führen. Und warum ist er würdig? Weil er Menschen erkauft hat aus allen Nationen durch sein Blut. Das ist das Lamm. Hier sehen wir, das Lamm steht auf Zion. Und wenn wir hier vom Lamm lesen, dann erinnert das uns an das letzte Kapitel. In 13,11 hieß es von einem Tier, von einem zweiten Tier, dass es aussah wie ein Lamm mit zwei Hörnern. Und das finden wir in Offenbarung immer wieder, dass es Gegenpole gibt. Es gibt das Tier, das vielleicht sich wie ein Lamm geben möchte, so tun möchte, nachmachen möchte. Und dann gibt es aber das Lamm. Es gibt immer zwei Seiten, entweder oder. Es gibt kein dazwischen. Und wo steht das Lamm? Das Lamm steht auf dem Berg Zion. Und auch hier wieder ist es im Gegensatz zu einer anderen Stadt, zu der Stadt Babylon, von der wir dann später in Vers 8 lesen werden. Es gibt das, die Stadt Gottes, Zion, es gibt die Stadt des Tieres, Babylon. Warum steht dieses Lamm auf dem Berg Zion? Was ist denn hier? Da schauen wir zurück in das Alte Testament, da finden wir die Antworten. Zion ist ein Teil von Jerusalem, ist die Davidsstadt. Und es gibt zwei Dinge, die Zion wertvoll machen und besonders. Das eine ist, dass hier der Tempel ist. Das heißt, wenn man Gott begegnen möchte, dann geht man nach Zion. Da findet man Gott. Und das andere ist, dass der König von Zion aus herrscht, der davidische König. Psalm 2 bringt es vielleicht am deutlichsten zum Ausdruck, wie wichtig Zion ist und warum. Wir haben die Situation in Psalm 2, dass die ganze Erde in Aufruhr ist. Es gibt Rebellion gegen Gott. Alles sieht bedrohlich aus, aber Gott lacht nur müde darüber. Die können mir nichts antun, sagt er. Ich herrsche im Himmel. Und ich habe meinen König in Zion eingesetzt. Habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Die Nationen begehren zwar gegen Gott auf, aber er wird sie in seinem Zorn mit eisernem Stab zerschmettern, wie Töpfergeschirr zerschmeißen. Und dieses Bild in Offenbarung 14 erinnert an Psalm 2 und zeigt uns die Erfüllung davon. Der Messias herrscht auf Zion. In Kapitel 13 hatte das Tier über der Erde eine Zeit lang Macht. Eine gewisse Zeit herrscht das Tier, aber für immer, für ewig wird das Lamm herrschen. Lohnt es sich, bei Christus zu bleiben? Ja, weil seine Herrschaft ewig ist. Aber Zion ist nicht nur, wo der Messias herrscht. Hebräer 12 zum Beispiel erinnert uns, dass Zion, das himmlische Jerusalem, die Gemeinschaft der Gläubigen ist, die Gemeinde. Und so finden wir auch hier, dass das Lamm nicht alleine hier steht auf Zion, sondern er wird begleitet. Mit ihm sind 144.000. Was bedeutet das? Da gibt es viel Spekulation. Aber eine Sache finde ich sehr einleuchtend. Und das ist, wenn man sich fragt, warum werden die gezählt? Wenn man da in das Alte Testament schaut, dann gibt es oft einen Grund, warum in Israel gezählt wurde. Und zwar bei der Musterung. Man wollte wissen, wie viele wehrfähige Männer gibt es. Dann wird gezählt. Und so könnte es sein, auch dass hier die Begleiter vom Lamm eben als Heer, als Armee Gottes dargestellt werden. Alle, die sich treu zu Christus gehören und mit ihm kämpfen, gekämpft haben und jetzt an seinem Sieg auch teilhaben dürfen. Es gibt eine zweite Eigenschaft, die hier genannt wird, die auch darauf hinweisen könnte. Und das ist das, was ein bisschen merkwürdig klingt. Die sind unbefleckt von Frauen. Was soll das jetzt auf einmal? Hat die römisch-katholische Kirche vielleicht doch recht mit dem Zölibat? Ist das besonders heilig? Aber wenn wir hier bei diesem Bild vom Heer bleiben, finden wir eigentlich auch eine gute Erklärung. Denn es war typisch für das Heer in Israel ein Gebot, dass wenn sie ausgezogen sind zum Krieg, dass sie sich von Geschlechtsverkehr enthalten sollten. Denn der Samenerguss machte die Männer rituell unrein. Und das Heer, das Lager sollte rein bleiben, rituell. Das heißt, wenn sie ausgezogen sind, gehörte das mit dazu, zur Vorbereitung. Wir lesen davon, als David auf der Flucht ist vor Saul und in Nob beim Priester Ahimelech ist und er wird gefragt, ja, seid ihr im Auftrag Gottes unterwegs? Ja, für Saul im Heer und ja, wir werden für Gott kämpfen. Und er fragt, habt ihr euch auch von Frauen enthalten? Und David sagt, ja, wie wir immer tun, wenn wir unterwegs sind. Das ist normal, das ist Vorbereitung für den Krieg. Diese haben gekämpft, diese waren treu beim Lamm. Die haben sich vorbereitet. Aber ich denke, die Enthaltsamkeit weist auf noch einen weiteren Aspekt hin, der diesen Gedanken weiter ergänzt. Und das ist natürlich, dass im Alten Testament Götzendienst mit Hurerei verglichen wird. Israel war erwählt als Jungfrau für Jahwe, als Braut. Und immer wenn Israel eigene Wege gegangen sind und angefangen hat, Götzen zu dienen oder politische Bindungen einzugehen mit anderen Königen oder Ländern, dann wurde das bei den Propheten als Hurerei dargestellt. Und auch im Neuen Testament ist die Gemeinde die Verlobte des Lammes, die Braut. Diese Nachfolger des Lammes, sie halten sich rein, sie beten nur den einen Gott an und das Lamm. Was lesen wir noch über die Begleitung des Lammes, die hier diesen Sieg mit dem Lamm feiern darf? Sie tragen seinen Namen und den Namen seines Vaters auf der Stirn. Das haben wir beim letzten Mal gesehen, als es um das Zeichen des Tieres geht. Dass da wahrscheinlich nicht einfach ein Tattoo oder sowas gemeint ist, ein Stempel, sondern dass es was mit Anbetung zu tun hat. Das, was ich anbete, prägt mich. Ich werde so. Der Name Gottes bedeutet sein Charakter. Deswegen heißt es in den Psalmen nicht nur, ich werde Gott loben, sondern ich werde seinen Namen loben. Es geht Hand in Hand. Und ich denke, das ist hier gemeint. Diese folgen dem Lamm, sie gehören dem Lamm, sie haben ihn gesehen, beten ihn an. Und deswegen erkennt man auch, wenn man sie anguckt, dass sie zum Lamm gehören. Was würde passieren, wenn man uns und unser Leben einfach anschaut? Könnten Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, könnten sie darauf schließen, dass wir zum Lamm gehören? Ist sein Charakter in uns eingeprägt? Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. In Jakobus 1 lesen wir auch, dass die Gemeinde Erstlingsfrucht ist. Denn nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Und das Letzte, was wir über diese Begleiter lesen, ist, dass sie rein sind. Untadelig steht hier. Das bedeutet natürlich nicht sündlos. 1. Johannes sagt uns klar, wer sagt, dass er keine Sünde hat, der täuscht sich. Aber sie sind untadelig in dem, was sie sagen. Und ich denke, das weist darauf hin, dass sie sich zu Christus bekennen und ihn als Herrn anrufen. Das ist ein Bild, was Johannes zeichnet von einer Zukunft, die erklären soll, warum es sich lohnt, Christus treu zu bleiben. Wir haben das Lamm, wir haben seine Herrschaft auf Zion. Wir haben seine Begleitung und dann sehen wir auch, was die Begleitung tut. Und das ist sehr interessant. Da heißt es nämlich, ich hörte eine Stimme wie Rauschen vieler Wasser, Rollen eines Donners wie Harfensänger, die auf ihren Harfen spielen. Sie machen Musik, sie singen. Und das ist schon interessant. Von allen Zeiten in der Geschichte der Menschheit sind wir im Westen aktuell in einer sehr merkwürdigen, besonderen Situation. Unser Leben ist geprägt von Musik. Überall ist Musik. Aber wir sind fast immer passiv. Wir hören Musik. Überall prasselt Musik auf uns ein. Es sind meistens irgendwelche Profis, die Musik machen, und wir konsumieren die Musik. Wir hören sie. Aber das ist ungewöhnlich. In der Geschichte der Menschheit oder auch wenn man jetzt in anderen Kulturen reinschaut, Musik ist immer etwas gewesen, wo alle beteiligt waren. Und gerade das Singen ist etwas, was Menschen eigentlich ganz natürlich von sich aus immer machen. Und wie klingt es, wenn hier auf dem Berg Zion, wenn die Begleiter des Lammes singen? Hier steht, wie das Rauschen vieler Wasser. Vielleicht soll man sich eine Brandung vorstellen am Meer. Das kann richtig laut krachen. Oder vielleicht wie ein Wasserfall. Wir waren im letzten Sommer in der Schweiz am Rheinfall, bei Schaffhausen, die Niagara-Fälle der Schweiz. Das ist schon spannend. Wir waren oben auf dem Parkplatz, erstmal geparkt im Wald, ein bisschen höher. Und wenn man aussteigt, sofort merkt man, hier ist was anderes. So ein Rauschen im Hintergrund. Ein ganz ungewöhnliches Geräusch, was man so nirgends hat. Und dann läuft man den Weg runter an das Ufer vom Rhein und dann wird es schon lauter. Und je weiter man kommt, desto lauter wird. Und dann biegt man um die Ecke und dann sieht man, es ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich beeindruckend. Ein riesen Wasserfall. Und dann wird es richtig laut. Und wenn man direkt an den Fällen ist, dann hört man die eigene Stimme fast nicht mehr. Gewaltig, laut. Und falls wir es noch nicht wirklich glauben, dass der Gesang laut ist, sagt Johannes noch, wie das Rollen eines lauten Donners. Wer mal im Gewitter draußen war, vielleicht in den Bergen und mal erlebt hat, was passiert, wenn in unmittelbarer Nähe, nur vielleicht einen halben Kilometer entfernt, sowas, so ein Blitz einschlägt und dann Donner grollt, also das ist imposant, da kriegt man Angst. Es steht, sie singen. Und es ist laut. Wenn wir singen, wir haben heute Morgen gesungen, war es nicht ganz so imposant. Es liegt daran, dass wir nicht so viele sind. Es ist schon was anderes, wenn man in einer schönen, großen Gemeinde ist, vielleicht mit 300, 400 Leuten, das ist schon ein bisschen kräftiger. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Stadion wart, wenn 50.000 Fußballfans gleichzeitig ihre Lieder grölen. Das ist richtig laut. Das ist beeindruckend, imposant. Und sie machen Musik. Und wie machen sie Musik? Mit Harfen. Wie passt Harfe zu imposanter Musik? Alisa hat Harfenunterricht gehabt. Das ist so eine ganz feine Musik, so ganz edel, ganz leicht. Allerdings ist es so, dass es nicht klar ist, wie die antiken Harfen, die hier gemeint sind, aussahen. Es gibt ja, Theologen, die meinen, dass die Harfe damals, gerade wie David sie gespielt hat, vielleicht eher so war wie ein Banjo oder wie unsere Gitarre. Also eher so zu spielen, dann würde das vielleicht besser passen. Auf jeden Fall laut und beeindruckend. In Gemeinden wird manchmal diskutiert darüber, welche Art von Musik geistlich ist und was ehrt Gott. Und es ist sicher klar, dass es einen Platz gibt für stille, andächtige Musik. Wir haben heute Morgen auch sehr besinnliche Musik teilweise gehabt. Aber ich glaube, es darf auch laut werden. Und wenn man Psalm 150 liest, dann bekommt man schon diesen Eindruck, dass Gott so groß ist, dass man wirklich alles, was zur Verfügung steht, holen muss, um richtig Lärm zu machen. Alles, was Odem hat, alles, was Atem hat, soll mit einstimmen, mit allen Instrumenten, die es gibt, auch mit den lärmenden Zimbeln, nicht nur mit den feinen Zimbeln. Was für einen Eindruck bekommt man von Zion, wenn man das so liest? Hat was von einem Fest, von einer Feier. Es erinnert vielleicht an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der ältere Bruder kommt heim. Und obwohl er noch weit weg ist, merkt er sofort, hier ist was los. Hier wird gefeiert. Er wird neugierig. Er hat nur das Geräusch gehört. Und es ist heute noch so, wenn Menschen richtig gut drauf sind, wenn sie was feiern wollen, dann muss es Musik geben. Und meistens nicht leise. Ich habe noch nie erlebt, dass auf einem Konzert, wo es lauter war, dass Menschen, die zumindest freiwillig dahin gegangen sind, dass sie irgendwie schlecht gelaunt waren. Sondern in der Regel, man geht dahin, man freut sich darauf. Es ist ein Ausdruck von Begeisterung. Und was wird hier gesungen? Ein neues Lied. Ein neues Lied entsteht im Alten Testament häufig da, wo Gott was Neues, Beeindruckendes getan hat. 2. Mose 15 am Roten Meer. Die Rettung vor Pharao. Das Volk singt ein Lied. Richter 5, Deborah und Barak, Sieg über die Feinde. Es wird ein Lied geschrieben. 1. Samuel 21, das Lied über David und Saul als Helden, die die Philister schlagen. Überall da, wo Gott geholfen hat und Sieg geschenkt hat. Wir können davon ausgehen, das Lied in Zion, das neue Lied, wird genauso ein Lied sein. Das Lamm hat gesiegt. Ja, das Tier hat gewütet, Kapitel 13. Aber jetzt siegt das Lamm. Und das muss gefeiert werden. Lohnt sich's, bei Christus zu bleiben? Die Offenbarung zeigt uns mit dieser Vision, warum es sich lohnt. Wer überwindet, steht mit dem Lamm auf Zion und genießt seine Herrschaft und feiert, wo? Vor dem Thron Gottes. In der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Hier spielt die Musik, kann man sagen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erinnerung. Wehe uns, wenn wir irgendwann zu dem Schluss kommen, Gott ist ein freudloser Gott. Und wir müssten die Freude vor ihm verstecken. Ich glaube, das ist ein tragisches Irrtum. Lohnt es sich? Ja, es lohnt sich, weil das Lamm gesiegt hat und herrscht. Aber es gibt noch ein zweites Bild, eine zweite Vision, die uns auch motivieren soll, bei Christus zu bleiben. Und davon lesen wir in den nächsten Versen. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jeder Nation und jedem Stamm, jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Ein Engel verkündet das Evangelium. Evangelium heißt doch gute Nachricht, frohe Botschaft. Und was verkündet er? Gericht. Wie passt das zusammen? Im Hauskreis haben wir in den Psalmen immer wieder diesen Spannungsbogen gefunden, Gnade und Gericht. Im Psalm 136 heißt es 26 Mal, denn seine Gnade währt ewig. Da wird von der Schöpfung gesprochen und was alles Gott Gutes getan hat. Und dann heißt es, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen, denn seine Gnade währt ewig. Gnade ohne Gericht. Ohne Gericht kann es keine Gnade geben. Denn wenn das Böse niemals eingedämmt wird, wird niemals irgendwas gut werden. Ein Evangelium ohne Gericht, da fehlt Substanz. Das ist Sentimentalität oder Gefühl, aber es ist keine echte Hoffnung. Deshalb ist auch beim Herrn Jesus selbst in den Evangelien seine Predigt häufig voll von Warnungen. Kehrt um, tut Buße. Und das ganze Neue Testament ruft zur Buße auf, damit man eben nicht in das Gericht Gottes kommt. Das ist Evangelium. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Das ist eine schöne Zusammenfassung, kann man sagen, von der gesamten Bibel. Darum geht's. Von Anfang bis Ende. Wir wurden geschaffen als Geschöpfe, um Gott Ehre zu geben. Um auf ihn zu hören und nach seinen Geboten zu leben. Gott anbeten. Und das ist auch, worum es in Offenbarung immer und immer wieder geht. Es geht um die Frage der Anbetung. Wer ist unser Gott? Wem dienen wir? Manchmal fällt es uns vielleicht schwer, weil hier Gericht und Zorn und ein Stück weit können wir es verstehen, wenn Menschen bewusst und mutwillig gegen Gott kämpfen. Oder Krieg führen. Ja gut, dann muss man sich halt verteidigen. Aber die meisten Menschen in unserer Gesellschaft sind doch eher einfach desinteressiert. Ist Gericht dann angemessen? Einfach wegen Desinteresse? Wie passt das? Ist doch alles nicht ganz so schlimm, oder? Und doch finden wir in Offenbarung immer wieder und immer wieder. Es gibt nur zwei Seiten, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder mit dem Lamm oder gegen. Wer nicht mit dem Lamm ist, ist gleichzeitig gegen das Lamm und kämpft gegen das Lamm. Aber was heißt kämpfen? Ich denke, der Schlüssel hier ist die Anbetung. Gott sein lassen. Man kann nur entweder Gott Gott sein lassen oder nicht. Und Desinteresse ist auch nicht. Wir erschrecken manchmal über das Gericht Gottes, finden es sehr hart, aber vielleicht liegt es daran, dass uns nicht bewusst ist, wie schlimm die Sünde ist. Vielleicht, wenn wir verstehen würden, wie schlimm Sünde ist, würden wir das eher angemessen finden. Wir unterschätzen die Bedeutung der Sünde. Gott ist zornig, weil Sünde zerstört. In 2. Mose findet man mehrere Stellen, wo Gott zornig wird. Kapitel 15 heißt es, wegen der Unterdrückung seines Volkes. Kapitel 22 heißt es, weil Waisen und Witwen unterdrückt werden im Gesetz Israels. Kapitel 32 ist er zornig, weil das Volk Götzendienst betreibt mit dem goldenen Kalb. Letztendlich alles ist Folge von dieser einen Ursünde und das ist, dass der Mensch Gott nicht Gott sein lässt, sondern selber bestimmen möchte, was gut und böse ist. Daraus folgen alle anderen Sünden bis hin zu dem aktiven Widerstand und Auflehnung und Kampf gegen Gott. Deswegen gibt es unterm Strich am Ende wirklich nur diese zwei Möglichkeiten, mit oder ohne Gott. Aber ohne Gott ist zum Scheitern verurteilt. Ein anderer Engel, ein zweiter Engel, folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen gedrängt hat. Babylon, vorhin haben wir Zion gesehen. Und das ist hier der Gegenpol, die zweite Stadt, die in Offenbarung eine Rolle spielt. In Babel, da haben die Menschen sich einen Turm gebaut, um sich selbst groß zu machen. Sein Bild für menschlichen Stolz. In Babylon gab es dann später ein großes Weltreich. Nebukadnezar herrschte über die damalige Welt und er steht einmal und schaut über seine Stadt und beglückwünscht sich, dass er so toll ist. Was habe ich das alles schön gebaut, diese herrliche Stadt, das ist alles mein Werk. Das ist Babylon, die Selbsterhöhung. Das habe ich alles geschafft, wie gut bin ich. Das geht so weit, dass man dann erwartet, dass alle Menschen vor meinem Bild niederfallen und anbeten. Wie Schadrach, Meschach und Abednego erfahren mussten. Aber sie sind treu geblieben, weil sie Gott anbeten und nicht Babylon. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wie jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und hier wieder so ein Gegensatz zwischen Zion und Babylon. Das Lamm ist nicht alleine auf seinem Berg und hier in Babylon ist das Tier auch nicht alleine. Hier sind alle, die dem Tier gefolgt sind, die das Tier angebetet haben. Alle, die ihn angebetet haben und letztendlich auch seinen Charakter dann übernommen haben und so geworden sind. Vielleicht hatten sie Angst vor dem Zorn des Tieres. In Kapitel 13 kann man lesen, wie rücksichtslos und grausam das Tier ist und keinen Widerstand und Widerspruch erduldet. Aber sie nehmen einen viel schlimmeren Zorn in Kauf, nämlich den Zorn Gottes und des Lammes. Denn dieser Kelch wird unvermischt, das heißt unverdünnt, ausgetrunken werden. Und wie das aussieht, zeigt dann Vers 11. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Feuer und Schwefel erinnern uns an die Geschichte von Sodom und Gomorra und das Gericht Gottes über Sünde. Im Psalm 11 heißt es, er lässt Schlingen, Feuer und Schwefel regnen auf die Gottlosen. Glutwind ist ihres Bechers Anteil. Gericht als Becher, der ausgetrunken werden muss. So wird das zweite ewige Ziel beschrieben. Im Alten Testament wurde im Totenreich noch nicht so stark unterschieden zwischen einem Bereich für die Guten und für die Bösen. Das war so ein Schattenreich. Alle sind irgendwie dahin. Und im Neuen Testament aber wird immer deutlicher, dass es sehr wohl unterschieden wird. Wir lesen von der Hölle. Das Wort selbst wird als Übersetzung verwendet für Gehenna. Das leitet sich vom Tal Hinnom ab, südlich von Jerusalem. Warum ist das Tal Hinnom als Bild für Hölle geeignet? Weil es da schon immer grausam war. In diesem Tal wurden früher Kinder dem Moloch geopfert. Deswegen hat Josia in seiner Reformzeit das Tal gründlich aufgeräumt und entweiht, damit das nicht mehr passieren soll. Später wurde dieses Tal zur Müllhalde der Stadt. Hier wurde der Abfall verbrannt. Deswegen ging da immer auch dieser Rauch auf. Und so wurde das Tal zu einem Symbol für Bestrafung, für einen Ort des Gerichtes. Und Jesus selbst spricht an vielen Stellen in den Evangelien über dieses Gehenna als Ort des ewigen Quals und Gerichts. Feuer, Schwefel, Zorn Gottes, ist das alles zum Glück nur symbolisch gemeint? Denn in der Offenbarung ist ja vieles bildlich. Mag sein, dass vieles bildlich gemeint ist und symbolisch ist, aber das bedeutet nicht, dass es keine Realität gibt, auf die es hinweist. Und ich glaube, es wäre völlig naiv zu denken, dass die Realität weniger schlimm sein würde. Hier steht, dass die auch gequält werden. Kapitel 18 lesen wir von Weinen und Zähneknirschen. Und dann kommt noch eine ganz überraschende Aussage. Wo findet das alles statt? Vor den Engeln und dem Lamm. Vor dem Lamm, Gericht, ist Hölle nicht eigentlich die Trennung von Gott? Ja, die Bibel spricht von der Hölle als Ort der Trennung. Aber ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass es irgendwie so ein abgekapselter Raum ist, irgendwo im Universum, wo Gott keinen Zutritt mehr hat. Weil er vielleicht alle einsperrt, Schlüssel nimmt, abschließt und dann sich zurückzieht. Denn schließlich ist Gott überall. Und das ganze Universum besteht ja nur, weil er es erhält. Ich glaube, was hier gemeint ist, ist, dass es eine Zuwendung gibt. Es gibt zwei Arten von Zuwendung. Gott kann uns freundlich und wohlgesonnen zugewendet sein oder auch im Gericht und im Zorn, in seiner Heiligkeit. Die Gegenwart Gottes in liebevoller Zuwendung ist Paradies. Gegenwart Gottes, seine ungefilterte Heiligkeit ohne Gunst, ist schrecklich. Adam und Eva sind ein schönes Beispiel dafür, wie sowas aussehen kann. Vor dem Sündenfall haben sie es genossen, mit Gott spazieren zu gehen, am Kühle des Abends. Es war erfrischend. Nach dem Sündenfall haben sie sich versteckt. Was passiert? Gott hat sich ja nicht verändert, aber die Sünde war da. Und auf einmal ist Gott bedrohlich. Gericht und Zorn. Und ihre Angst war berechtigt. Und hier wird das Bild gezeigt von einer ewigen Konfrontation mit der Heiligkeit Gottes, ohne irgendeinen Schutz. In Zion bedeutet die Gegenwart Gottes Freude, Musik. Hier in der Hölle bedeutet die Gegenwart Gottes Qual, Bedrohung. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Unterbrechung, Tag und Nacht. Wir halten erstaunlich viel aus, wenn wir nur wissen, dass es begrenzt ist. Wir haben manchmal Kinder, die zu uns kommen mit Platzwunden, die wir nähen müssen. Und es ist erstaunlich, was Kinder aushalten, wenn man ihnen klar macht, es wird kurz wehtun. Es sind aber nur 2 Stiche, 2 Pieks. Das schaffst du. Und dann nehmen sie ihren Mut zusammen und halten still und es klappt. Ob das genauso gut klappen würde, wenn man sagt, ja, das könnte halt 3 Stunden dauern. Ich weiß es nicht genau. Eine Woche. Wenn wir nur wissen, dass es begrenzt ist, aber das wird nicht mehr so sein. Unbegrenzt. Ohne die Hoffnung, dass es anders wird. Das Bild der Hölle ist furchtbar. Und ich glaube, das soll so sein. Das ist Absicht. Aber ist das nicht unter unserer Würde? Ist es nicht unter der Würde Gottes, das Evangelium auch mit so einer Drohung zu verbinden? Aber vielleicht brauchen wir das, weil wir uns sonst selbst täuschen. Denn ein Mensch könnte heute sonst auch sagen, ja gut, Zion, das klingt alles ganz nett, aber weißt du was, ich lebe gerade auch ohne Gott. Und ich finde es nicht so schlimm. Und deswegen, wenn ich was verpasse, wo es irgendwo noch besser ist, gut, dann ist es halt so. Aber Gott lässt uns Menschen nicht in so einer Unsicherheit und in einem Selbstbetrug. Der sagt, nein, nein, es ist nicht nur, dass dir was Gutes fehlen wird, dass du was verpasst. Es geht darum, wirklich Gericht zu vermeiden. Das wird schrecklich sein. Deswegen ruft Paulus auch, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist nicht unter der Würde des Herrn Jesus selbst gewesen, so über das ewige Ziel zu sprechen. So müssen wir das auch tun, wenn wir der Bibel treu sein wollen. Lohnt es sich, dem Lamm treu zu sein? Das ist die große Frage der Offenbarung. Letztes Mal haben wir gesehen, was passiert, wie das Tier und der Drache, der Teufel letztendlich die Gemeinde herausfordert, bedroht, verfolgt, die Welt verführt. Jesus will uns sagen, ja, es lohnt sich, treu zu sein. Warum? Das erste Bild zeigt uns, weil Freude auf uns wartet, wenn wir bei Christus sind und mit ihm. Und das zweite Bild warnt uns, dass die Alternative viel schrecklicher ist, als wir uns vorstellen können. Deswegen, was ist die Konsequenz? Vers 12. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Amen.